Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. Der Pudel
und der Kern. Hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Da sind wir wieder. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir sprechen heute über einen der ganz großen chinesischen Philosophen der antiken chinesischen Philosophie. Neben Konfuzius ist eben Lao Tse, um den es heute geht, eine der Lichtgestalten in dieser chinesischen Lebenskunst, Geisteswissenschaft. Und gleichzeitig, und das ist das Abgefahrene, ist er möglicherweise nur ein Phantom. Möglicherweise gab es ihn gar nicht. Steht er mehr so stellvertretend für die gesamte Lebensweisheit der antiken chinesischen Welt. Was glaubst du, gab es Lao Tse oder ist er eine Erfindung?
Ich glaube, es gab ihn, aber mal zum Anfang. Ja, in der Tat, es ist sehr umstritten. Wir wissen wenig über sein Leben. Wir wissen überhaupt gar nicht, ob er gelebt hat. Es gibt sehr viele Legenden. Es gibt auch vom ersten Geschichtsschreiber der chinesischen Philosophie wenig Anhaltspunkte dafür, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass er gelebt hat. Aber eine der wichtigsten Übersetzungen oder der wichtigsten deutschsprachigen Sinologen, Richard Wilhelm, der sehr viele Texte übersetzt hat, er ist in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gestorben, der meinte, und das habe ich auch mal so gefunden, es gibt ja ein Werk vom Lao Tse, das berühmte Tao Te Ching, Tao Te Ching.
Da muss ich kurz einhaken, ja, bevor du weitermachst. Ich als Oberfranke tue mir ja immer schwer mit dem harten und dem weichen T. Mein Englischlehrer hat mal den legendären Satz gesagt, achte bitte auf die Betonung. Deswegen ist es für mich wichtig zu verstehen, heißt es jetzt Tao Te Ching oder heißt es Tao Te Ching?
Ja, also wie es chinesisch ausgesprochen wird, im Moment weiß ich gar nicht. Aber das liegt daran, es wurde früher überwiegend übersetzt mit Tao Te Ching, heutzutage aber Tao Te Ching. Das liegt daran, dass man sich geeinigt hatte seit 20, 30 Jahren, als Transkription, als System, wie man diese chinesischen Zeichen denn hier im Westen aussprechen und schreiben soll. Das Pinyin hat sich durchgesetzt gegenüber früheren anderen Methoden und Pinyin, dann heißt es eben nicht mehr Peking, sondern Beijing und es heißt auch nicht mehr Tao Te Ching, sondern Tao Te Ching.
Okay.
Und es heißt auch nicht mehr Lao Tse, sondern Lao Tse. Also während es frühere Systeme war de Gilles und gab es noch andere Transkriptionsschemen, da war es eben anders. Daher kommt der Unterschied. Es ist, ich würde sagen, nicht falsch, sondern es ist einfach, man einigt sich jetzt auf eine andere Schriftweise und eine Aussprache.
Tao Te Ching ist für uns Oberfranken sowieso leichter auszusprechen. Aber zurück zu deinem Sinologen. Wieso glaubt er, dass es Lao Tse gab?
Dieses eine Buch eben ist in sich dermaßen konsistent oder stimmig auch. Wir verstehen das. Das ist so, könnte man sagen, so eine Verwandtschaft der Gedanken. Da werden natürlich verschiedene Gedanken ausgesprochen, aber die sind dermaßen ineinander verbunden. Wir können ein System darin erkennen durchaus. Wir können eine einheitliche Gesinnung daraus kennen, einen einheitlichen Wertekanon und auch in der Sprache und der Diktion, soweit ich das beurteilen kann. Ich kann kein Chinesisch, aber ist das dermaßen in sich stimmig, dass man eigentlich nur sagen kann, das ist keine Kompilation, also keine Zusammentragung von verschiedenen Zitaten. Da wird eine Tradition vorher gewesen sein. Da finden wir auch Spurenelemente des I Ching, des noch älteren Weisheitsbuches. Das ist sicherlich richtig, aber es ist doch in sich so stimmig, diese 81 Kapitel, diese 5000 Zeichen, so viel sind es, dass man da auf ein Autor durchaus zurückschließen kann. Übrigens gab es die gleiche Diskussion auch im 19., 18. Jahrhundert in Europa, als ein Altphilologe gesagt hat, nee, Homer, den gab es auch nicht. Das ist eine Kompilation, eine Zusammentragung von verschiedensten Gedichten.
Ja, oder auch Jesus Christus ist ja auch in der Diskussion, ist eher ein Mythengestalt.
Ja, der hat noch nichts geschrieben. Ne? Also da gibt es halt viele Berichte drüber, die ja richtig. Aber dass man so die Identität eines Autors, eines Werkes in Zweifel zieht, das kann es immer geben. Wir haben da eben die geschichtliche Überlieferung, ist da nicht klar und nicht eindeutig und auch nicht zuverlässig.
Gut, aber so oder so, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, es gab Lao Tse und ich würde dich bitten, mal so dein favorisiertes Zitat von ihm und vielleicht kommen wir ja auf drei davon sogar, mal zum Besten zu geben, wo du sagst, das ist es, was er meint.
Bevor ich das sage, nur mal ein Hinweis. Ich zitiere gerne alte Philosophen, aber eigentlich spielt es keine Rolle, welchen Namen man da anführt und ob der es überhaupt geschrieben hat. der Gedanke ist das Wichtigste. Wo, Seneca sagte mal, wo ich die Weisheit finde, ob in meiner Schule oder in der gegnerischen Schule, bei den Epikureern, ist egal. Wenn es eine Weisheit ist und auch wer sie zuerst ausgesprochen hat, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn sie eine Weisheit ist, soll sie mir helfen und ich soll sie begreifen, soll sie verstehen.
Und ist es dann eigentlich auch immer diese Diskussion, ist das jetzt das Originalzitat oder ist das abgeschliffen, leicht verändert, modifiziert, könnte man da nicht auch sagen? Vielleicht ist sie auch nur verbessert worden?
Ja, wenn der Kerngedanke drin enthalten ist, kommt es darauf letztlich nicht an. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass die falsche Formulierung kann natürlich dazu leiten, dass man den gar nicht richtig versteht und dass man die Weisheit gar nicht richtig erfasst, wie sie gemeint ist. Das ist natürlich ein anderes Problem.
Ja, wieso sollte ich es besser wissen als Sokrates? Ne?
Und so, ja. Okay. Beispielsweise, ja.
Also, zurück zum Zitat.
Also, was ich immer sehr gerne zitiere, ist aus dem 16. Kapitel und von dem ein Kulturhistoriker, der sich wirklich gut auskannte, einmal gesagt hat, es gibt keine weisere Stelle in der gesamten Weltliteratur. Der hat sich 60 Jahre mit der Kulturgeschichte der Menschheit befasst, Will Durant hieß der, und der hat das auch diese Stelle, ich mochte sie auch immer, also die fängt an mit schaffe Lehre bis zum Höchsten, wahre Stille bis zum Völligsten. Und dann kommen die drei Sätze, die ich immer gerne sage. Ein jedes kehrt zurück zur Wurzel. Rückkehr zur Wurzel heißt Stille. Stille heißt Wendung zum Schicksal. Und dann später kommt noch auch die schönen Zeilen. Erkennt man das Ewige, so wird man duldsam. Jetzt fragst du dich natürlich, was bedeutet das? Ja,
also zum einen würde ich sagen, es ist erstmal nicht kurz und prägnant, sondern es ist schon ein sehr ausführliches und mir kommt so ein bisschen vor wie so eine Zusammenfassung seiner gesammelten Weisheit, oder?
Nee, es ist ein Aspekt eigentlich nur. Ja, man hätte auch einfachere Sinn. Ich bleibe erstmal bei dem Zitat. Mhm. Ich komme mal zu den einfachen, die man auch so vielleicht kennt. Aber was er hier sagen will, ist eigentlich, schaffe Lehre bis zum Höchsten, wahre Stille bis zum Völligsten, dass wir ständig unsere To-Do-Liste mal zurückfahren sollen, würden wir modern sagen. Dass wir nicht immer in unseren Absichten, nicht immer nur im Morgen leben, sondern dass wir erstmal leer werden, frei werden, offen werden, dass wir da allen Ballast aus unserem Innern raus und so die Welt, den anderen oder uns selbst mal wahrnehmen. Nicht immer mit unserem Verstand. Leer werden. Da übrigens schließt sich dann später der Zen-Buddhismus, setzt da auf. Denn der ist entstanden aus dem Daoismus und dem Buddhismus, als die beiden Lehren aufeinander stießen. Und Stille ist etwas Wunderbares. Das Geplappere, wir denken an Meditation, das Geplappere unserer Gedanken soll aufhören. Wir sollen in unsere Mitte kommen und einfach durchatmen, sich auf den Atem konzentrieren, also Leer und das ist erstmal wunderbar, um zu sich selbst zu kommen. Und dann sagt er, dann, wenn das der Fall ist, kommst du zu deiner Wurzel. Ein jedes kehrt zurück zur Wurzel. Ich würde sagen, du kommst in deinen Ursprung zurück. Du kommst in dein Wesen zurück, in deine tiefsten Bedürfnisse. Du spürst dich ganz, ganz tief vom Grunde. Wunderbar. Und was passiert dann? Ein jedes kehrt zurück zur Wurzel. Rückkehr zur Wurzel heißt Stille. Also dann stoppt wirklich der Gedankenfluss. Ich werde still, ich werde ruhig, ich bin ganz hier und jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht im Morgen. Und das ist der Moment, wo ich mich selbst finden kann, meine Bestimmung und mein Weg. Dao ist der Weg, der rechte Weg. So wird es häufig übersetzt und das sagt der Titel, Dao De Jing. Das Buch vom Leben und vom Weg, vom richtigen Weg oder vom richtigen Weg und der Tugend. Also das heißt Rückkehr zur Wurzel heißt Stille, Stille heißt Wendung zum Schicksal. Also in dieser Ruhe, wenn ich ganz bei mir selbst bin, dann weiß ich, welchen Weg ich gehen muss. Also dann bin ich bei mir selbst und dann weiß ich, wie ich mein Leben gestalten soll, sodass ich am Ende sagen kann, ich habe mein Leben versucht oder so gestaltet, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich es wollte. Ich habe mich gelebt und keinen anderen und kann nicht den Werten der anderen oder den Vorstellungen der Gesellschaft, sondern ich bin in meiner Mitte gekommen. Also finde ich wunderbar.
Und das aber auch so ein bisschen als eine Anleitung zu verstehen. Ne? Wie halte ich meinen Schritt an? Was sollte ich tun, wenn ich so ein bisschen zu mir kommen möchte?
Ja, das Dao De Jing ist einerseits eine, auch ganz interessant, einerseits ein Leitfaden für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Aber ganz stark auch oder sogar noch stärker, noch mehr Stellen beschäftigen sich mit der richtigen Regierungsform. Also wie leite ich da ein Gemeinwesen? Wie schaffe ich Frieden da rein? Und das ist sehr interessant, weil beides gehört zusammen. Du kannst keine friedliche Gesellschaft schaffen, wenn du nicht an den Einzelnen, an den Seelen der Einzelnen arbeitest, dass die in ihren Frieden kommen. Und umgekehrt, Frieden in dem Einzelnen heißt noch nicht, dass das System gut funktioniert. Das kann auch missgeleitet werden. Und diese Parallelführung finden wir im Tao Te Ching sehr stark. Und da ist ganz interessant, darauf zu verweisen, hat noch niemand darauf verwiesen, ich verweise aber darauf, dass wir bei Plato etwas ganz Ähnliches finden. In seinem Hauptwerk Der Staat führt er die Frage oder die Antworten zu dem, wie ist ein Gemeinwesen zu organisieren, dass es funktioniert und friedlich ist, führt er parallel der Frage, wie soll der Einzelne leben? Wie regiert er seinen ganzen Lebenshaushalt? Also Regierung des Lebenshaushalts, werde dir selbst gerecht, schaffe eine Harmonie in dir, einen Ausgleich der verschiedenen Seelenkräfte. Platon spricht vom vielköpfigen Ungeheuer. Das ist die gleiche Aufgabe, die sich im Staat stellt, wo viele teilweise gegensätzliche Interessen vereint werden müssen, dass das Gemeinwesen harmonisch funktioniert. Also da ist eine Nähe, obwohl die sicherlich nichts voneinander wussten, von Lao Tse und Platon gegeben. Und wir sehen wieder, Weisheitswissen ist universal.
Oder eben zwei Weise, ein Gedanke. Ne? Das kann man da so feststellen. Mhm. Sehr gut, dann würde ich jetzt deine Nummer 2 der Lao Tse Top 3 bitten.
Sehr schön, finde ich. Weil der Berufene nicht streitet, kann niemand auf der Welt mit ihm streiten. Das finde ich sehr schön. Da habe ich auch was rausgelernt für mich. Zum Streiten gehört immer zwei. Und wenn du dich weigerst, den Streit aufzunehmen, das heißt, wenn du eine Aggression, eine Beleidigung oder so nicht mit antwortest mit einer Gegenaggression, Gegenbeleidigung oder mit einem Angriff auf den anderen, dann ist jeder Streit sehr schnell zu Ende. Und der Streit zwischen zwischenmenschlichen Bereich ist im Großen eigentlich Krieg, sagte Seneca schon. Und er hat hier eine sehr pazifistische oder sehr, ja, eine Friedensbotschaft hat er. Und die gilt für den Einzelnen auch wieder. Ja, die gilt für den Einzelnen wie für den Staat. Hört auf zu streiten. Jetzt
haltet euch zurück, ist, glaube ich, so von ihm eine, oder agiert zurückhaltend.
Ja, Bescheidenheit, Demut sind ganz wichtige Ideale bei Lao Tse. Wir kommen vielleicht noch zu seinen Grundprinzipien. Aber das finde ich einen sehr schönen Satz, den ich mir auch wirklich verinnerlicht habe und auch danach lebe. Und ich habe mich auch seit 10 Jahren nicht mehr gestritten mit irgendjemandem. Streit heißt jetzt, es gibt ja eine Streitkultur, die ist ja ganz gut. Also das
Diskussion heißt jetzt
nicht Auseinandersetzung in der Sache, sondern es geht hier, für mich ist Streit ist ein Angriff auf die Person des anderen. Also du verlässt die Sache, die Sachargumente und greifst den anderen ein. Wie kannst du denn so etwas denken oder wo kommst du denn her oder wer bist du denn, was hast du denn? Also man greift die Person ein und dann fängt der Streit eigentlich an. Um die Sache ist es sehr wichtig, in Anführungsstrichen zu streiten oder dafür einzustehen und auch zu widersprechen und seine Meinung auch versuchen durchzusetzen, wenn man meint, das tut allen gut. Das ist sehr, sehr wichtig, unbedingt gefordert. Aber das würde ich nicht als Streiten bezeichnen, in dem Sinne, oder wie er es hier meint.
Und aber was glaubst du, was ist die Quelle für diese Aussage? Also Krieg zu verhindern, individuell Auseinandersetzungen zu... Weil
er sagte, das ist der Weg zu einem harmonischen Gemeinwesen. Wenn die Menschen sich nicht streiten, dann leben sie in einer glücklichen Gesellschaft. Stell dir mal eine Gesellschaft ohne Streit vor.
Ja, klingt
also wirklich ernst, also wo der wirklich aus der Wurzel ausgerissen ist. Ja, er hat eine Botschaft, eine seiner wichtigsten Botschaften ist die der Liebe, Güte und für andere Dasein. Sein Ego zurückstellen und für andere Dasein. Der Weise macht sein Herz leer. Und macht das Herz der anderen zu seinem Herzen, sagt er einmal.
Aber es ist natürlich auch eine Utopie und wir merken ja gerade, wie weit wir davon entfernt sind. Und dann ist natürlich auch die Frage, ich muss ja eben jetzt vielleicht gerade mal aufstehen und mich mit Leuten streiten über, aus meiner Sicht, falsche Ansichten und so.
Ja, also das kannst du generell sagen. Alle großen philosophischen Systeme, was das ethischen System der praktischen Philosophie, die für ein gelingendes Gemeinwesen plädieren und Wege dazu zeigen wollen, sind Utopien, weil die Welt tatsächlich woanders aussieht. Aber aus den Utopien sollen wir lernen, was wir tun müssen, wenn wir unserer Sehnsucht folgen nach einem friedlichen mit mir sein und mit anderen sein, dass wir da mindestens Fortschritte machen, dass wir mindestens kleine Schritte machen. Ob wir das Ideal werden wir vielleicht nie verwirklichen. Aber die Utopie zeigt uns, wo es liegt, gibt uns einen Kompass oder ist ein Leuchtturm. Auf den fahren wir zu. Und desto mehr uns das gelingt, desto friedlicher wird dein persönliches Leben, ebenso wie dein Leben deiner kleinen Welt oder vielleicht auch in größeren Gemeinschaften, Nationen, Städte, Dörfer.
Ich finde das ja eben gerade das Coole an der praktischen Philosophie, dass die ein bisschen näher dran ist an der Realität, als jetzt eben nur den Idealzustand zu zeigen und so eben eine Utopie zu skizzieren. Und da könnte man noch sagen, da ist Lao Tzu jetzt schon relativ weit weg von der Realität mit dieser Forderung nach Streit komplett zu vermeiden.
Ja, also er zeichnet das Ideal, wie andere Philosophen das Ideal eines weisen Menschen oder eines gelingenden, glücklichen Staates zeichnen, weil es darin steckt, das eine erstmal, dass man herausarbeitet, was sind die Werte für ein gelingendes Leben oder für ein gelingendes Zusammenleben. Dass man das klar sieht, und das sieht man am Ideal am klarsten. Das ist das eine. Und zum anderen, um einen Leuchtturm zu errichten, an dem wir uns orientieren können. Wie gesagt, es kommt nicht darauf an, oder sagen wir mal, ob das Leben wir zeigen, wie stark wir uns diesem Leuchtturm, diesem Ziel ideal nähern können, in meinem persönlichen Leben wie im Gemeinschaftsleben. Das hängt von vielen, vielen Umständen ab und ist auch nicht leicht zu steuern. Denn das Gemeinwesen steuern keine Philosophen. Dann wäre der Krieg vielleicht vorbei, sagte Platon einmal, sondern Politiker. Und es gibt auch viele, viele andere Mächte, die überhaupt nicht philosophisch, auch nicht philosophisch legitimiert sind. Und deshalb geht alles also eher durcheinander. Aber gleichwohl, die großen politischen Ideale, die auch zu einem gelingenden Zusammenleben geführt werden, diese Werte, die wir so Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit und was es da alles gibt, das sind ja alles von Philosophen, das waren alles Teile dieses Ideal, das sie einmal beschrieben haben und das überzeugend war. Dass uns erst einmal gesagt haben, ja, das stimmt eigentlich. Nicht Recht des Stärkeren, sondern eigentlich Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit, das sind eigentlich wichtiger, als dass sich der Stärkere durchsetzt. Dass das in den Köpfen, das wird dann Politik irgendwann, aber auch das heißt noch nicht, dass das Ideal realisiert wird, wie wir ja sehen.
Ja, genau. Also ich hätte mich bis vor kurzem auch noch als Pazifisten bezeichnet und wir wollen es jetzt nicht vertiefen, aber die aktuelle Situation zeigt halt, dass dieses nur, eben mit mir kann man sich nicht streiten, möglicherweise in manchen Situationen nicht weiterhilft. Ne? Ohne, dass ich jetzt Lao Tzu in Frage stellen möchte. Mhm. Albert, kommen wir zur Nummer 3 deiner Lieblingszitate.
Also eins mag ich auch sehr. Also ich hätte, wie gesagt, noch viel, viel mehr, weil das ist ein sehr reiches Buch. Eines sagt er einmal ganz kurz, die Person oder der Besitz, was ist mehr? Also wunderbar. Ball. Zeilen später heißt es dann noch, wer sein Herz an anderes hängt, verbraucht notwendig Großes. Das heißt, anhaften oder so für anderes als die eigene Mitte zu finden, da verbrauche ich die eigene Mitte. Aber wunderbar, die Person oder der Besitz, was ist mehr? Also das könnten sich viele Menschen, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, sehr materialistisch ausgerichtet. Jetzt kommt die digitale Revolution, jetzt kommt KI auf uns zu. Wir gehen zum Transhumanismus über in virtuelle Welten, könnte man sich auch fragen. Was ist wichtig? Dieser Vergnügen in dieser virtuellen Welt oder die Person, das heißt das leibliche Sein und auch der leibliche Kontakt und nicht der digitale.
Und Person interpretierst du jetzt als das Selbst, als meine Mitte, an die ich kommen sollte, oder kann es nicht auch interpretiert werden als der soziale Kontakt, das Miteinander,
Mitsein? So verstehe ich das, ja, genau. Okay. Also Person, einmal, dass du nicht die äußeren Werte priorisierst, sondern die inneren Werte. Die Entwicklung deiner Person ist das Allerwichtigste. Wie Demokrit in Griechenland gesagt hat, etwa zu der gleichen Zeit, 100 Jahre nach Lao Tzu, Glück ist nicht im Äußeren zu finden, in Herden und Ländereien, sondern im Inneren der Seele. Diese große Wendung im griechischen Denken. Aber es haftet nicht an der Welt, das sagte Lao Tzu an vielen Stellen, haftet nicht dahin, schmeißt eure wichtigsten Werte nicht den äußeren Werten vor die Füße oder opfert sie nicht für äußere Werte, sei es Ansehen, sei es Besitz, sei es Reichtum. Das sagt das Persönliche, die Harmonie in dir selbst, das einstimmig Leben, das Verbundensein mit anderen, das aus diesem einstimmigen Leben, aus diesem daraus sich entwickelt, dass du an deine tiefsten Bedürfnisse herangehst, dich in deine Mitte festigst. Da wirst du nämlich finden, das Bedürfnis nach Mitsein, nach Liebe geben und Liebe empfangen. Ein Wort, was bei Lao so häufig vorkommt, Liebe, Güte. Da wirst du rankommen und dann wirst du das auch leben. Der Mensch, der in seine Mitte gekommen ist, wird wahrscheinlich die besten sozialen Verhältnisse leben auch. Er weiß, dass zu meinem Glück, zu meiner Mitte gehört, dass ich gebe, dass ich liebe und Liebe empfange, dass die Resonanzen, gelingende Resonanzen zu anderen Menschen das allerhöchste Gut ist. Das können wir bei Lao zum Beispiel also auch lernen oder sehr klar ausgesprochen finden. Er sagt dann, ja, vielleicht, wenn wir das mal durchgehen, so einige Prinzipien des Daoismus oder der Philosophie Laozi.
Ja, das finde ich gut. Lass uns das tun. Also sprich jetzt erstmal in seiner Philosophie, was sagt er zum gelingenden Leben, zu sich selber, dass wir vielleicht im zweiten Schritt dann nochmal diese Sozialethik auch nochmal beleuchten, aber jetzt im ersten Schritt.
Also wichtig war für ihn erstens, das kann man sagen, die Begrenzung und Überwindung der berechnenden Vernunft. Also er hat festgestellt, dass wenn wir nur nach der Vernunft leben, unsere intuitiven, emotionalen Kräfte vernachlässigen oder durch die Vernunft überschreiben, dann gehen wir den falschen Weg.
Die Instinkte nicht verschütten, ja, genau. Nicht verschütt gehen lassen.
Also, da kommt der zweite Gesichtspunkt. Es für ihn war wichtig, nicht eingreifen in organische Wachstumsprozesse, sondern sich einfügen in die Natur. Also ein natürliches Leben. Lebe natürlich, wie die Stoiker auch sagten. Naturgemäß Leben sei das Wichtigste. Und er hat gesehen, dass die Vernunft und der Verstand missbraucht werden kann von bestimmten Begierden, wenn er falsch eingesetzt wird. Deshalb ist das zu reduzieren. Wir müssen unserem Bauch schulen, unsere Intuition, wir müssen in die Wurzel, alles kehrt zurück zur Wurzel, also in unseren Ursprung kommen. Da sehen wir das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Liebe und geliebt werden und daraus leben. Dann greifen wir nicht ein in das Leben anderer Menschen, wir greifen vor allem nicht ein in natürliche Prozesse, wir verunstalten die Welt nicht. Und das sah er schon, dass die Art zu leben, Natur auszubeuten, sich nicht in ihr einzufügen, sondern sie als Ressource zu sehen, die ausgebeutet werden kann, ins Verderben führt. Der Eingriff in natürliche Wachstumsprozesse, sei es eines Menschen, einer Gesellschaft oder der Natur, führt dazu, dass diese Harmonie, dieser Ausgleich von Yin und Yang, die aus dem Dao, aus dem Ureinen geflossen sind, dass diese Harmonie gestört wird.
Da kann man ja sagen, man rechnet ihm, glaube ich, dem 6. Jahrhundert vor Christus zu.
Ja, also man weiß nicht, ob er gelebt hat.
Wenn er dann aber zumindest dieses Jahrhundert, Weisheitswissen stammt aus dieser Phase. Und da kann man auch wieder sagen, war sehr früh dran, das zu erkennen. Ne? Wenn man sich heute anschaut, wo wir stehen oder auch wo jetzt China, sein Ursprungsland, steht, da wurde dem nicht so stark Rechnung getragen. Ne?
Ja, also und es ist erstaunlich, man sieht bei Lao Tse deutlich Spuren des I Ching, des noch Älteren, das geht vielleicht zurück bis ins 3. Jahrtausend vor Christus. Und bei Lao Tse finden wir das Gleiche wie bei Konfuzius, der etwa um diese Zeit gelebt hat. Von dem wissen wir die Lebensdaten, 500 und noch was, also im 6., 5. Jahrhundert hat er gelebt. Manche Legenden sprechen auch von einer Begegnung von Lao Tse und Konfuzius. Und Konfuzius sagte schon, alle das, was ich lehre, das habe ich nicht erfunden. Ich schaffe nichts Neues. Ich liebe das Alte und vermittle es nur. Also es gibt eine Riesentradition von Wissen schon davor, dass da erst zum ersten Mal zusammengefasst sind oder die frühesten Dokumente haben wir eben erst aus dieser Zeit, wo es anfing, dass man die Dinge niederschreibt. Aber die Weisheiten sind uralt. Mhm. Sie geraten nur immer wieder in Vergessenheit und werden dann immer wieder in jeder Epoche neu gefunden. Das meinte schon Aristoteles. Die haben es aber, es war schon immer da. Wir wussten schon seit langem, wie richtiges Leben geht, individuelles wie gesellschaftliches. Mhm. Das Problem ist die Umsetzung.
Aber das ist so eine Prämisse, wenn ich es richtig verstehe, also nicht zu stark eingreifen ins Natürliche, sich zu orientieren an der Natur und sich da einzufügen. Und damit zusammenhängt, wir hatten es vorhin schon mal gestreift, das Thema Zurückhaltung. Also was würdest du dazu konkretisieren?
Ja, er hat gemeint, also dieses Vorpreschen, dieses Machende, dieses Starke, dieses Gestaltende, dass das eine große Gefahr birgt. Er meint, lieber füg dich lieber ein. Weisheit ist wie Wasser. Es ist aber Wasser stärker als der Stein. Es kommt überall hin, wenn es den Berg runterfließt. Es passt sich eben an. Deshalb sagt er, das Weiche siegt immer über das Starke, weil das Starke hat keine Flexibilität. Es bricht, während das Weiche, er sagt doch, das Weibliche siegt immer. Gut, das ist anpassungsfähig. Und da sehen wir dann, da hören wir dann gleich mit Darwin, wer welche Spezies überlebt. Nicht die klügste, nicht die stärkste, sondern die anpassungsfähigste. Mhm. Und gut leben, das können wir auf den Staat wie auf die, auf den Einzelnen übertragen. Gut leben heißt eigentlich auch, dass du diese Weichheit auch lebst, dass du milde bist, dass du sanft bist. Und da kommen wir hin. Dass du Güte hast, dass du nicht unbedingt auf deine Durchsetzung deines Willens bestehst und deine Absicht. Da sagt er, nein, fahr das zurück. Der Glücklichste ist der Wunschlose. Du musst nicht gestalten, du musst nicht vorpreschen. Und da ist Demut und Bescheidenheit. Geh zurück auf das Einfache. Davon spricht Lao Tzu auch, das Einfältige, das Einfache. Man muss nicht alles durchsetzen, was du durchsetzen kannst, sondern das Anpassen, das Betrachten, das Weichsein, das Aufeinanderzugehen, das Miteinanderumgehen, Schicksal. So, ja, da ist das Schicksal, das will ganz anders als meine Pläne. Ja, dann fahr deine Pläne zurück, anstatt dich darüber aufzuregen, dass du es nicht durchsetzt oder dich daran abzuarbeiten, deine Zielvorstellung unbedingt in der Welt zu verwirklichen. Fahr zurück und schau, ob es geht oder ob es sich einfügt und ob es mit Leichtigkeit zu bewirken ist, was du bewirken willst. Vielleicht ein Satz dazu noch. Sein Nachfolger Zhuang Zi drückte das sehr schön so aus. Der Weise versucht auch das, was er zwingen kann, nicht zu erzwingen.
Also ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Es klingt für mich sehr schlüssig und in mancher Beziehung habe ich auch das Gefühl, dass es in China immer noch so praktiziert wird. Wenn man es jetzt mal kritisch betrachtet, könnte man sagen, klingt auch ein bisschen nach Passivität.
Ja, sogar noch stärker. Einer der wichtigsten Gedanken Lao Tzu war das sogenannte Wu Wei, das heißt das Nicht-Tun und alles wird getan. Er liebte Paradox, nichts tun und alles wird getan. Aber da haben wir dieses Element des Nicht-Gestalten, Nicht-Eingreifenden, sondern des Einfügen, des Mitschwingen. Zhuang Zi beschrieb ihn mal, er ist wie ein Drachen, der steigt in die Luft und lässt sich von dem Wind wegtragen. Das heißt, es ist nicht alles verfügbar und das Unverfügbare muss man annehmen, damit muss man umgehen in der Welt. Und das ist das Weiche. Passivität würde ich sagen, ja, insofern wir, unsere Absichten, unser Wollen, dagegen wendet er sich immer, nicht mit aller Kraft durchsetzen sollten. Also auch, was wir erzwingen sollen, nicht erzwingen sollten. Jetzt fragt mich, ja, wie kann ich ohne Willen, wie kann ich ohne Wünsche, wie soll man denn da leben? Ich verstehe das dann so. Er nimmt nur ein Adjektiv weg, das Unbedingte. Ich würde sagen, man kann wollen, man kann wünschen, wunderbar, aber nimm das Unbedingte weg. Ich versuche es. Wenn es klappt, gelingt es mir, freue ich mich, gelingt es mir nicht, freue ich mich auch. Und dieses unbedingte Wollen, das unbedingt durchsetzen müssen, das bricht, das scheitert nach Lao Tzus Auffassung. Und das finde ich, da ist was Wahres dran. Und er meint, das Weiche kommt weiter.
Also das heißt, es ist so ein bisschen, weil ich würde sagen, Gestaltung ist jetzt per se nichts Schlechtes oder Gestaltungswille, etwas richtig tun zu wollen. Aber wenn ich versuche, ein Bild zu finden, wenn ich da rausschwimmen will aufs Meer, dann bringt das nicht ganz hart gegen die Wellen anzupaddeln, sondern man muss eigentlich so ein bisschen mit den Wellen mitschwingen, zu schauen, wann muss ich unten durchtauchen und wie trägt mich das Wasser oder wie komme ich ohne die krasse Kraftanstrengung trotzdem raus aufs Meer. Ne?
Ich habe das in einem meiner Bücher mal so beschrieben, da gibt es zwei Segler, die wollen über den Ozean. Der eine, der mit weit aufmacht, kommt sehr schnell voran etc. Und irgendwann der mit gerefften Segeln um der Mitte des Ozeans schaut auf den Grund und sieht, das versunkene Schiff des Schnellen, weil er vielleicht das große Segel zu groß gelassen hat, wenn mal Sturm aufgekommen ist. Das heißt, mit Kleinschritt, mit Bescheidenheit, mit Demut kommt man manchmal, mit der Weichheit kommt man manchmal viel weiter als mit Maß und Mitte. Erreichst du mehr als mit 100% durchsetzen und unbedingt und auf keinen Fall darf ich scheitern. Das endet im Burnout und sonst nichts. Also, und da finde ich viel Wahres dran. Und das sehen wir ein bisschen nochmal. Die gegenwärtige chinesische Regierung hat nichts mit, obgleich Konfuzius wieder aufgewertet worden ist, in der Kulturrevolution unter Mao sind die ganzen alten Schriften alter Zopf abgeschnitten worden, aber sie sind jetzt wiederbelebt worden. Inwiefern Laozi, weiß ich jetzt nicht, aber wir sehen dieses Weiche auch noch, wenn wir diese Politik mal verfolgen. Wo greift China denn ein? Guckt mal den Amerikaner an, die Amerikaner, wo die dann schicken die Bomben hin und auch früher noch Vietnam, Kambodscha etc. Hast du die Chinesen, gut, ich glaube, die haben das auch irgendwie mal, aber da sehen wir eher so, dass da eine Verhandlung so hinter dem Rücken, man weiß gar nicht genau, wie die machen, die schweigen da, aber ziehen so ganz so im Hintergrund diese Fäden. Ja, da sehe ich ein Stück noch drin von dieser Weichheit. Und ich glaube auch so für Verhandlungen mit Chinesen, die werden wahrscheinlich auch nicht so leicht Nein sagen, auch ein asiatisches Gesicht nicht zu verlieren, sondern immer ja, ja, ja und setzen dann doch ihre Interessen so auf Schleichwegen durch. So verstehe ich das immer. Aber ich habe da nicht so viele Erfahrungen.
Aber ist denn Konfuzianismus ist ja so ein bisschen Staatsphilosophie auch. Mhm. Der Daoismus spielt keine so große Rolle im aktuellen China, würdest du sagen?
Ich glaube nicht. Also aus ihm ist eine Religion geworden, die auch heute noch existiert. Daoismus als Religion. Aber ob im politischen oder wirtschaftlichen Kontext sagte mir jetzt nichts, aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Mhm. Ich war leider nie da und habe mich auch nicht intensiv mit der gegenwärtigen chinesischen Kultur so beschäftigt, um da sagen zu kommen, da Spurenelemente noch auffinden zu können. Vom Konfuzianismus weiß ich und von der Philosophie Konfuzius las ich mal Berichte darüber, dass sie durchaus noch in gegenwärtigen China zu finden sind oder wieder sogar hochgehalten werden. Es kam dann mal eine Schrift raus über die Gespräche des Konfuzius, seine Hauptschrift, seine authentischste Schrift. Und dieses Buch, geschrieben von einer jungen Professorin, die auch eine Fernsehsendung hatte, wurde in China, also mit der Absicht, was kann uns Konfuzius noch sagen? Das Buch wurde über 10 Millionen Mal verkauft und gelesen. Also da gibt es das wohl schon bei Laozi, weiß ich es jetzt nicht.
Okay. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten, Albert. Gibt es noch ein drittes Element, wo du sagen würdest, jetzt in der Individualethik, Bezug aufs gelingende Leben, hat ein Konfuzius uns da was besonders Wichtiges mitgegeben? Entschuldigung.
Also ich glaube, die wichtigsten Aspekte habe ich genannt. Ausrichtung an der Natur, natürliches Leben, nicht eingreifen. Ich glaube, das ist die wesentlichsten Gedanken seiner Philosophie, habe ich hier mindestens mal angesprochen.
Und die sind dann auch übertragbar auf den sozialen Zusammenhalt?
Ich finde schon. Also, wenn ich nochmal ein Zitat einführe, er sagt auch so einmal, ich habe drei Schätze, die ich schätze und wahre. Der eine heißt Liebe, der zweite Genügsamkeit, der dritte nicht wagen, in der Welt voranzustehen. Also du sagtest einleitend mal seine Lichtgestalt. Also man könnte ihn auch sagen, er sei der Dunkle, weil viele, viele Stellen im Tao Te Ching sehr unklar sind und die Interpretation geht auch weit auseinander. Aber ich darf mal sagen, die Schätze der Liebe, das heißt, steht eigentlich dafür für gelingendes Zusammenleben. Da ist die Liebe auch zur Menschheit mit gemeint und zu den Mitmenschen. Dass das ein Fundament ist, dass wir zugewandt, friedlich und wohlwollend miteinander zusammenleben wollen. Zweit ist Genügsamkeit. Ja, dass man irgendwo sagt, dem Glück ein Ziel setzt oder dem materiellen Besitz ein Ziel setzt, sagt, stopp, ich habe jetzt genug, ich will jetzt nicht mehr. Was jetzt noch darüber kommt, gebe ich ab. Mhm. Schreibt an anderer Stelle auch mal, dass die Menschen nicht gelernt haben, die viel haben, dass sie abgeben sollen, sondern sie machen es genau falsch. Was zu wenig hat, dem nehmen sie noch Dinge und was zu viel hat, dem geben sie noch. Wunderbare Charakterisierung für das Phänomen, was wir heute sagen würden, die soziale Schere klafft auseinander. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer armer. Das finden wir schon bei Laozi. Und das Dritte, der Welt nicht wagen, der Welt voranzustehen. Das heißt, sich nicht überheben über andere, Hybris, nicht die anderen steuern, nicht sich für besser halten, nicht Macht über andere Menschen ausüben, nicht voranstehen, tritt zurück, da haben wir die Bescheidenheit, die du auch erwähnt hast, tritt zurück, füge dich ein, nimm den anderen für gleichberechtigt, denk nicht, du seist was Besseres, der Gedanke der Gleichheit, wenn das jeder Mensch verinnerlicht und auch lebt, dann hört auch der Streit auf. Wenn man sich nicht für besser hält, für klüger hält, für stärker hält, dann gehen eine Menge negative Emotionen, entwickeln sich auch nicht. Und es kommt auch zu weniger Konkurrenz und Wettbewerb, die schließlich dann kriegerisch oder schädigend ausgelebt wird.
Insofern ein sehr gutes Koordinatensystem, sowohl für uns persönlich als auch für das Zusammenleben untereinander. Da war viel Spannendes dabei. Hast du noch ein Abschlusszitat? Wir wären nämlich dann für heute durch.
Die Welt erobern und behandeln wollen. Ich habe erlebt, dass das misslingt. Vielleicht vor 2500 Jahren ausgesprochen. Die Welt erobern und behandeln wollen. Ich habe erlebt, dass das misslingt. Und was wir im Moment auf drohend vor uns steht, dass wir es nochmal erleben. Weil wir die Welt, die Natur behandeln, erobern, macht dir die Welt untertan, ausnutzen, als Ressource benutzen und sie geht zugrunde.
Und auch die kriegerischen Auseinandersetzungen, die ja auch auf diesem Eroberungswillen beruhen, ne, die führen ja auch so ein bisschen ins Verderben.
Also ein schöner, ich will nicht pessimistisch enden, aber wir finden schon eine Lösung. Ich hoffe, wir finden eine Lösung für die Probleme. Aber das hat der Daoismus überhaupt. Mhm. Diese Eingriffe in die natürliche Harmonie und Stabilität, damit haben wir im Moment eines der größten globalen Probleme vor uns. Da wir das missachtet haben, da wir darauf nicht geachtet haben und da wir da eher unseren Willen und unsere Bequemlichkeit versucht haben durchzusetzen und die Einheit mit der Natur missachtet haben.
Um positiv zu enden, würde ich sagen, eben Lao-Tzu hat uns ja auch, wie wir
den Weg gewiesen,
den Weg gewiesen. Wir wissen, aber jetzt mitschwingen und uns zurückhalten, in die Natur einfügen, das könnte der Weg sein.
Ja, das könnte er sein, ja.
Danke dir, Albert.
Danke dann.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com